Ja, hallo unsere lieben Podcaster und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Wir melden uns hier heute am Freitag der Formel 1 Test nach den ganzen Champions League und Europa League Spielen und schon am zweiten Tag der Formel 1 Saison 2023. Ich freue mich sehr, heute wieder einen Podcast aufnehmen zu können. Und an meiner Seite ist natürlich wie immer der Marvin.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Ja, die ersten internationalen Spiele im Jahr 2023 liegen hinter uns und zudem laufen auch wieder die Motoren in der Formel 1 und alles das werden wir heute besprechen. Aber erstmal sprechen wir über unsere Woche. Karneval stand an, die wilden Tage hier im Umfeld, vor allem rund um Köln und auch Düsseldorf. Ist das ja hier vor allem die Karnevalshochburg in Deutschland, wo Karneval sehr groß gefeiert wird und natürlich auch hier. Verlief nicht ganz wie geplant. Ich konnte aus diversen Gründen leider das dann nicht mehr so ausleben, wie es eigentlich geplant war. Auch meine Fahrt nach Stuttgart am Samstag mit dem FC fiel leider ins Wasser, was sehr, sehr traurig war. War bitter, aber konnte man am Ende nichts dran ändern. Trotzdem war es ja ein paar entspannte freie Tage, keine Schule. Das war sehr entspannt, vor allem, weil es jetzt ab nächster Woche dann auch wieder in die Klausuren geht, in die Vorabi-Klausuren. Habe ich das sehr gern mitgenommen und war eine entspannte Woche von meiner Seite.
Ja, das kann ich nur teilen. Also Karneval konnte ich zum Glück noch voll ausleben, habe jetzt allerdings auch den Preis dafür gezahlt. Ich habe jetzt, wie schon vor genau einem Jahr, erneut Corona bekommen, womit man halt irgendwo so ein bisschen rechnen musste, wenn man halt Karneval sehr exzessiv feiert. Und mir ging es jetzt die letzten zwei, drei Tage nicht ganz so gut. Und bevor ich dann irgendwelche Mitmenschen von mir gefährde, habe ich dann gedacht, machst du mal einen Test. Der war dann gestern leider negativ. Also ich glaube auch schon, dass ich es ein bisschen länger habe. Ich glaube, ich hatte es jetzt schon wirklich zwei, drei Tage, weil ich mich da ein bisschen bescheiden gefühlt habe. Bin jetzt halt wieder in Quarantäne. Aber soweit geht es mir ganz okay. Ich bin jetzt irgendwie todkrank, bin halt, ja, ist erkältet, fühlt sich halt ein bisschen stärker als eine Erkältung halt an. Halt ein bisschen Fieber und so weiter habe ich auch noch. Aber es ist alles noch im Rahmen. Und das passiert halt, wenn man Karneval halt feiert und halt auch fast jeden Tag der Karnevalstage auf irgendwelchen Festen ist, in irgendwelchen Zelten, wo halt mehrere hundert Leute sind, mit so viel Menschen Kontakt hat, dann ist es, glaube ich, halt irgendwo normal. Hätte ich jetzt nichts gehabt, also sage ich mal, hätte ich mir jetzt nicht krank gefühlt, dann hätte ich keinen Test gemacht. Allerdings habe ich mich wirklich gestern so schlecht gefühlt, dass ich mich fast schon gezwungen gesehen habe, einen Test zu machen. Einfach auch mal fürs reine Gewissen und dann, kam jetzt die Gewissheit, dass ich es habe. Ja, ich hoffe einfach, dass ich bis nächste Woche Freitag wieder fit bin, weil dort beginnt ja die Vorabi-Phase. Wir haben dann im Dreitagestakt unsere drei Vorabi-Klausuren. Also das geht halt auch relativ schnell wieder rum. Also es sind dann halt wirklich ein paar Tage sehr, sehr hart, aber nach den paar Tagen hat man auch wieder erstmal ein paar Wochen Ruhe, bis dann die richtigen Abi-Klausuren kommen. Natürlich startet es mit dem schlimmsten Fach aus meiner Sicht, mit Mathe, also mit dem Fach, wo ich halt am schlechtesten drin bin. Fange jetzt halt auch an oder versuche jetzt auch die Zeit zu nutzen, wo ich Corona habe, etwas dafür zu lernen, damit die Klausur halbwegs ordentlich wird. Und sonst haben wir, das ist jetzt ja fast zwei Wochen her, wo wir die letzte Aufnahme hatten, die Car Liveries natürlich, die Präsentation uns alle angeguckt. Ferrari war ja dabei, Mercedes, Alpine, McLaren war, glaube ich, schon. Ferrari, Mercedes, Alpine, ich glaube, das war es sogar tatsächlich mit den Autos, die in dem Zeitraum vorgestellt wurden. Champions League haben wir natürlich intensiv verfolgt, Bundesliga und Europa League. Also es ist wirklich sehr, sehr viel passiert in den letzten fast zwei Wochen und ich würde dann direkt mal mit der Champions League anfangen, denn dort lief es ja sehr erfreulich aus meiner Perspektive. Der FC Bayern konnte das Auswärtsspiel in Paris gewinnen, was sehr, sehr wichtig war. Man hat in der ersten Stunde ein ordentliches Spiel oder in den ersten 75 Minuten ein ordentliches Spiel gemacht. Erste Halbzeit hat man halt nicht zugelassen, war offensiv auch nicht so gefährlich, aber man hatte halt die Kontrolle über das Spiel. Das war halt wirklich sehr, sehr gut. Man hat Neymar und Messi eigentlich komplett aus dem Spiel genommen. Mbappé saß ja noch auf der Bank. Und man hat vor allem defensiv einen guten Job gemacht mit De Ligt und Upamecano. Und dann in der zweiten Halbzeit hat man in der 60. Minute, glaube ich, war es, oder um die 60. Minute das 1-0 gemacht durch Kingsley Coman, was natürlich dann so ein bisschen der Dosenöffner war, weil Bayern war schon am Drücker im ersten Verlauf der zweiten Halbzeit, halt bis zum 1-0. Und auch nach dem 1-0 war Bayern die deutlich bessere Mannschaft. Man hatte echt noch gute Chancen mit dem Pfosten- oder Lattentreffer war es, glaube ich. Oder ich glaube, es war wie, es war Außenpfosten, aber fast schon Lattenkreuz von Upamecano, von Choupo-Moting, den Donnarumma noch gerade so mit seinen Fingerspitzen an Pfosten lenkt. Dann in der folgenden Ecke hatte man noch eine gute Chance, Choupo-Moting noch mit dem Seifallzieher, Kimmich noch mit einem Weitschuss. Also Bayern hatte dort in der Phase echt gute Chancen. Man hat auch echt guten Fußball gespielt. Man hat PSG keine Chance gelassen, bis dann halt Kylian Mbappé eingewechselt wurde. Zunächst hatte man den auch noch gut unter Kontrolle. Allerdings halt dann die letzten Minuten, vor allem die letzten 10, 15 Minuten, waren sehr, sehr zittrig zu verfolgen als Bayern-Fan, weil Upamecano, sag ich, Mbappé und Thiago Mendes die ganze Zeit über den Flügel so schnell waren, und da hat man eigentlich keine Chance, auch wenn da mit Upamecano kein Langsamer dabei war. Man hat einfach keine Chance gegen das Tempo von Mbappé, und PSG hat wirklich enorm gedrückt. Mbappé da mit zwei Abseitstoren, wobei das eine echt sehr, sehr knapp im Abseits war. Da dachte ich schon, dass das Tor zählt. Beim einen war es eigentlich logisch, dass es Abseits war. Beim anderen sah es zunächst so aus, als würde es kein Abseits sein. Allerdings war Mendes halt wirklich mit der Fußspitze knapp im Abseits. Deswegen hat das Tor dann nicht gezählt. Und dann halt auch in der Folge hatte PSG echt sehr, sehr viele gute Chancen mit Mbappé noch einmal, der im Sommer gescheitert ist. Und generell war dort eine sehr, sehr gute Druckphase von dem Pavard, der immer ganz, ganz wichtig geblockt hat bei dem Schuss von Messi. Dann hat Pavard noch kurz vor Schluss die rote Karte genommen, weil er musste Messi faulen und er war halt schon gelb verwarnt. Und dann war es eigentlich eher das Richtige, dort die gelb-rote Karte zu ziehen, anstatt Messi in den 16er zu lassen. Weil dann wird es natürlich immer brandgefährlich, und vor allem in der 90. wäre das sehr, sehr bitter gewesen. Aber alles in allem muss man sagen, eine gute Leistung der Bayern. Vor allem Jan Sommer auch sehr, sehr stark, ein, zwei Mal richtig gut pariert. Und man hat halt wirklich sehr, sehr gute 70 Minuten gespielt. Allerdings ist halt das Schwierige, dass Mbappé halt im Rückspiel wahrscheinlich von Anfang an spielen wird, oder es ist so gut wie sicher, dass er von Anfang an spielen wird. Und es wird dann sehr, sehr schwer, so einen Spieler 90 Minuten lang auszuschalten. Das kannst du eigentlich in der Regel gar nicht. Du musst einfach hoffen, dass du einen extrem Sahnetag hast und Mbappé halt einfach einen sehr, sehr schlechten Tag hat. Weil das hat man 2021 im Hinspiel gesehen. Der Typ braucht zwei Chancen, macht zwei Tore, und schon bist du sozusagen raus. Und da muss Bayern halt wirklich aufpassen, dass man ihn dort sehr gut aus dem Spiel nimmt. Aber wenn er halt aus dem Spiel ist, hat PSG immer noch mit Neymar und Messi zwei sehr, sehr starke Spieler. Neymar fällt ja wahrscheinlich aus. Aber das kann natürlich auch wieder sein, dass das so ein Bluff ist von PSG. Das war ja bei Mbappé und Messi auch so ein bisschen, dass man gesagt hat, ja, die fallen sehr wahrscheinlich aus, und haben beide gespielt, auch wenn Mbappé nur von der Bank kam. Er hat ja trotzdem gespielt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Neymar trotzdem spielen wird. Allerdings muss man halt auch sagen, dass er halt grottenschlecht war im Hinspiel. Aber das ist halt auch so eine Sache, das ist halt tagesformabhängig oft bei Neymar. Wenn er halt richtig Bock hat, dann kann er halt auch immer noch einer der besten Spieler der Welt sein. Aber wenn man ihn halt so unter Kontrolle hat wie im Hinspiel, dann wird er halt sehr, sehr schnell launisch und foult dann auch, hat er ja auch gemacht. Und deswegen, da hat Bayern einen sehr, sehr guten Job gemacht und hat eine gute Ausgangsposition. Aber trotzdem wird es sehr, sehr schwierig, obwohl man natürlich den Heimvorteil und halt den Vorteil der Führung mit ins Rückspiel nimmt.
Ja, auf jeden Fall. Bayern im ersten Spiel bis auf ja die letzten 15 Minuten, sage ich mal, mit einem sehr, sehr guten Auftritt, mit einem sehr soliden Auftritt, hätten auch durchaus schon mit 2-0 führen können, definitiv. Erste Halbzeit war noch was mau von den Chancen, aber zweite hatte man dann vor allem diese Phase, wo dann auch das Tor gefallen ist und dann auch die nächsten so 15 Minuten, wo man echt ein paar gute Chancen hatte. Ja, dann nach der Mbappé-Einwechslung hat dieses Spiel komplett geändert und ich muss sagen, da hatten mir die Bayern auch ein bisschen Sorgen gemacht, weil sie da schon ja ziemlich geschwommen sind in vielen Phasen. Zum Ende hin ging es dann wieder, da hatten sie das Spiel dann wieder ein bisschen mehr unter Kontrolle. Aber am Anfang gab es Phasen, da haben sie echt ordentlich geschwommen und ich muss sagen, aktuell, zum aktuellen Zeitpunkt, tendiere ich auch eher dahin, dass wenn Mbappé fit sein sollte und PSG, ja, also wenn Mbappé spielt, glaube ich, dass PSG das Rückspiel gewinnen wird, auf jeden Fall in der regulären Spielzeit, wenn es nur mit 1-0 ist und dann Verlängerung weiter. Aber ich denke, dass in der regulären Spielzeit PSG auf jeden Fall das Ding für sich holen wird. Habe ich aktuell so ein bisschen das Gefühl. Denn das, ich muss einfach sagen, die Bayern-Abwehr macht mir einfach nicht den Anschein nach, dass sie so klar spielen können und so gut verteidigen können, dass sie so einen Spieler oder so einen Angriff im Gesamten über 90 Minuten aufhalten können. Also man hat es gesehen, wie sie dort schon geschwommen haben, und da muss ich einfach sagen, da ist die Bayern-Abwehr einfach viel zu oft noch nicht perfekt aufeinander abgestimmt. Da sind zu oft noch Abstimmungsprobleme, zu oft Fehler. Auch in dem Spiel war es oft der Fall, dass die Absprache nicht ganz gepasst hat, wo man dann auch ja ein bisschen Glück hatte in den ein oder anderen Fällen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich ahne aktuell nichts Gutes. Also ich würde aktuell eher im Rückspiel auf PSG gehen. Im Hinspiel bin ich auf Bayern gegangen. Aber das müssen wir abwarten. Und dann hatten wir ja noch andere Mannschaften in der CL letzte Woche, und das war der BVB. Die haben gegen Chelsea gespielt. Ja, war so ein bisschen das Spiel der Gegenseitigkeiten. Dortmund echt einen Lauf in 2023. Chelsea kommt irgendwie nicht so richtig in Fahrt. Also seit der Entlassung von Tuchel und der Verpflichtung von Potter. Ja, läuft da nicht wirklich, und trotzdem war Chelsea, würde ich sagen, eher der Favorit in dem Spiel für die meisten. Trotzdem hat es der BVB sehr, sehr gut gemacht. Also wirklich, hat es mir sehr, sehr gut gefallen, wie die Dortmunder gespielt haben. Haben sehr klar gespielt, haben sich Chancen rausgearbeitet. Klar, Chelsea hatte auch ihre Anteile, aber sie konnten dann am Ende durch einen Konter aus einer gegnerischen Ecke, durch Adeyemi, der das wirklich sehr, sehr stark gemacht hat, das 1:0 schießen und das dann auch verwalten. Und das hat Dortmund echt gut gemacht. Sind wie eine gute Mannschaft aufgetreten, und ja, bei ihnen bin ich sogar recht zuversichtlich, dass sie das auch mit ins Rückspiel nehmen können. Ich meine, in der Liga läuft es aktuell für den BVB, in der Champions League lief es jetzt im Hinspiel, und sie sind aktuell auf einer Welle, die man dann auf jeden Fall nutzen wird. Das ist natürlich die Frage. Jetzt ist eine Woche, also es kommen jetzt erstmal nochmal zwei Bundesligaspieltage, wie es da läuft. Adeyemi hat sich jetzt verletzt, das ist ein Paukenschlag für den BVB. Der aktuell wirklich da mal richtig gut in Form war. Davor, ja, wusste man nicht so ganz, was man von ihm halten soll. Aber jetzt, seit es beim BVB läuft, hat sich Adeyemi auch stetig entwickelt und ist wirklich aktuell richtig stark in Form gewesen. Jetzt fällt er anscheinend aus. Das ist recht bitter. Muss man einfach abwarten, wie man ohne ihn klarkommt. Jetzt vor allem in den nächsten zwei Ligaspielen gegen die Hertha hat es aber über die weitesten Strecken gut geklappt. Er ist ja nach dem 2:0 ausgewechselt worden, und danach hat man immer noch gut weitergespielt. Also ich denke, dass man es auch ohne ihn schaffen wird, und ja, bin da recht zuversichtlich, was der BVB in der Champions League machen wird.
Ja, ich war ja bei dem Spiel im Stadion und es war echt ein sehr, sehr geiler Stadionbesuch. Es war, finde ich, glaube ich, bis jetzt mit der beste Stadion, das mitbeste Spiel oder generell das Ganze drumherum, wo ich im Stadion war. Es war erstens halt das erste Mal, dass ich bei einem Champions League K.O.-Spiel im Stadion war. Dann war es halt auch ein gutes Spiel mit zwei großen Namen. Dortmund gegen Chelsea ist halt wirklich schon ein Top-Spiel, muss man sagen. Und ja, generell der Hype vor dem Spiel war groß, die Stimmung in ganz Dortmund, das hat man richtig gemerkt, war richtig gut. Dann halt die Riesenchore, die dort gemacht wurde und auch die Stimmung, die der BVB gemacht hat, war sehr, sehr stark. Und auch, ich muss sagen, die Chelsea-Fans waren lauter, als ich es gedacht hätte. Also hinter uns saß auch ein etwas älterer Mann, der hat sich auch mit deutschen Chelsea-Fans unterhalten, der hat auch gesagt, das ist wirklich tausendmal besser als das, was City dort abgeliefert hat in der Gruppenphase, was die Stimmung betrifft. Und vom BVB muss man halt einfach sagen, dass man, finde ich, sonst immer so eine Stimmung hat, die nicht schlecht ist, aber halt ein bisschen, ja, overrated war, weil man einfach die gelbe Wand hat. Und ich war bis jetzt vorher zweimal im Stadion und dort war die Stimmung nicht schlecht, aber jetzt halt auch nicht bombastisch. Und dieses Mal war die Stimmung echt richtig gut. Das war, glaube ich, rein von der Stimmung her der beste Stadionbesuch. Und ja, die Choreo war richtig geil und man hat einfach richtig gemerkt, dass Dortmund richtig Bock auf das Spiel hatte. Man muss halt sagen, dass Chelsea über 90 Minuten eigentlich die klar bessere Mannschaft war. Man hatte so viele Großchancen. Allein João Felix hatte fast schon 200-prozentige in der ersten Halbzeit. Den einen bringt er aus 14, 15 Meter frei vom Tor, steht nicht mal aufs Tor. Dann hat er einmal noch die Latte getroffen. Dann hatte Chelsea generell solche Chancen nach dem Wiederanpfiff auch den Freischuss von Reece James, dann den Schuss von Enzo Fernandes, dann hatte Koulibaly noch einmal die Chance, wo Can auf der Linie gerettet hat. Also und der BVB hatte sonst eigentlich bis auf das Tor keine großartige Chance. Man hat den Schuss von Brandt aus der Distanz, der aber von Kepa festgehalten wurde. Also man muss sagen, Chelsea war eigentlich schon die deutlich bessere Mannschaft, aber der BVB hat das vorgemacht nach einer überragenden Einzelaktion von Karim Adeyemi und hat dann halt am Ende das Spiel gewonnen. Nicht ganz verdient, aber das ist eigentlich egal. Und dementsprechend war die Stimmung auch sehr, sehr gut. Wir saßen direkt neben dem Auswärtsblock und dort war die Rivalität natürlich auch wieder da. Generell Deutschland-England ist ja so eine Beziehung, die nicht gerade sehr gut ist im Fußball. Auch nach dem Abpfiff wurde sich da gegenseitig beleidigt. Was ich ganz lustig fand, war, dass die ganzen Dortmund-Fans, wir haben natürlich auch mitgemacht, weil wir Dortmund natürlich auch supportet haben, Arsenal zu den Chelsea-Fans gebrüllt haben, also deren größter Konkurrent in der Liga. Das war echt lustig. Ja, war sehr, sehr cool. War dann am Ende natürlich auch ein bisschen spät, als ich zu Hause war. Ich war, glaube ich, um 2:30 zu Hause oder so, weil wir noch kurz nach dem Spiel noch was essen gegangen sind, unsere Bahn ein bisschen Verspätung hatte und alles. Also, das war natürlich sehr, sehr aufwendig und halt auch generell dann ein langer Tag. Wir sind, keine Ahnung, 17 Uhr gefahren und also hingefahren mit dem Auto und waren halt wirklich 2:30 oder so zu Hause. Das ist dann halt schon sehr, sehr lange, aber ich würde es immer wieder machen. Wir haben auch schon gesagt, wenn Dortmund weiterkommt, dann fahren wir auch ins Viertelfinale, was ja theoretisch sogar gegen Bayern München möglich wäre, soweit ich weiß. Das wäre natürlich ein Brüller, da im Stadion zu sein. Da dürfte ich mich als Bayern-Fan, glaube ich, aber nicht großartig jubeln blicken lassen, falls Bayern dann irgendwie ein Tor schießen sollte oder irgendwas. Ja, aber war sehr, sehr cool. Und ja, das andere Spiel an dem Tag hat ja Brügge verloren zu Hause gegen Benfica. Dazu kann ich jetzt nicht ganz so viel sagen, weil ich das Spiel nicht gesehen habe, aber es war, glaube ich, schon vor dem Spiel so, dass Benfica dort der Favorit war. Und am anderen Spieltag, wo Bayern noch gegen Paris gespielt hatte, war ja das Spiel AC Milan gegen Tottenham, wo Milan gewonnen hat. Zum Spiel kann ich auch nicht viel sagen, da habe ich nur die Highlights kurz angeguckt, weil ich das Bayern-Einzelspiel verfolgt habe. Und ja, da waren ja diese Woche erneut Champions League K.O.-Spiele, die anderen Achtelfinalspiele, auch mit deutscher Beteiligung. Diesmal nicht ganz so erfolgreich wie noch letzte Woche. Letzte Woche hatten ja beide gewonnen. Diesmal gab es einen Unentschieden, eine Niederlage. Frankfurt mit der ja bitteren 2-0-Niederlage gegen Neapel, wo man allerdings sagen muss, dass es halt auch im Großen und Ganzen verdient war. Neapel ist halt auch einfach momentan eine Weltklasse-Mannschaft, das muss man einfach so deutlich sagen. Sie spielen echt sehr, sehr guten Fußball. Sie haben mit Osimhen einen sehr, sehr starken Knipser da vorne und generell einfach eine Mannschaft, die als Einheit sehr, sehr gut funktioniert. Deswegen muss man sich da nicht schämen, wenn man mal gegen Neapel verliert. Und RB Leipzig mit ja eigentlich einem ordentlichen Auftritt von der zweiten Halbzeit hat man sehr, sehr gut gegen ein starkes City gemacht. Also wenn man 1-1 zu Hause gegen City spielt, muss man sich auch nicht verstecken. Man hat sich alle Möglichkeiten offen gelassen fürs Rückspiel. Also man kann auf jeden Fall weiterkommen. Mit einem Unentschieden ist es okay. Man hat jetzt auch nicht mehr diese Auswärtstorregel. Also geht es wirklich ausgeglichen in diese Partie, wobei man natürlich sagen muss, dass City, vor allem wenn sie zu Hause spielen, einen Vorteil haben. Allerdings hat Leipzig sich alle Chancen offen gelassen und dort kann es auch sehr, sehr gut sein, dass die Leipziger das Viertelfinalticket lösen. Und im anderen Spiel gab es wohl, glaube ich, das beste Spiel dieser Champions League dieser Champions League Achtelfinals, und zwar das Spiel Liverpool gegen Real Madrid, und dort hat einfach Real Madrid wieder unter Beweis gestellt, was für eine heftige Fußballmannschaft sie sind. Sie liegen nach einer Viertelstunde 2-0 gegen Liverpool hinten, gegen eine Mannschaft, die zwar am Straucheln ist diese Saison, aber die ja insgesamt immer noch eine sehr, sehr gute Mannschaft sind. Und sie liegen 2-0 hinten und gewinnen da schnell von auf 5-2. Das kann halt auch wirklich nur Real Madrid, und sie haben das Spiel, die haben 5 Tore in, ich glaube, 40 Minuten gemacht an der Anfield Road nach 2-0 Rückstand. An einem Mittwochabend in der Champions League oder Dienstag, das war ein Dienstagabend, also das macht nicht mal ebenso jeder. Also Real Madrid wieder absolut heftig unterwegs gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal noch zu Leipzig, haben es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also vor allem die erste Hälfte war enttäuschend, muss ich sagen. Also das war, Leipzig hat sich komplett untergraben lassen, hat mit sich machen lassen, was City wollte. City hatte gefühlt zu 100% den Ball. Leipzig hat gar nichts entgegengesetzt. Und in der zweiten Halbzeit auf einmal hat Leipzig gezeigt, dass sie Fußball spielen können und waren auch deutlich besser als Manchester City. Also hatten auch echt gute Chancen. Also Benny Henrichs hätte schon vorher eigentlich netzen müssen. Also Leipzig hätte auch gut und gern da irgendwie noch gewinnen können oder so. Also City war komplett von der Rolle, kam gar nicht darauf klar, dass Leipzig auf einmal mitgespielt hat. Und Leipzig hat es echt gut gemacht. Also muss man wirklich sagen, haben sie wirklich gut gespielt. Und ich verstehe auch nicht, warum man sich dort in der ersten Halbzeit so verstecken musste. Weil ich meine, Leipzig spielt in der Bundesliga eine richtig gute Saison. Ich weiß nicht, mittlerweile hat sich, glaube ich, geändert, aber vor 2 Spieltagen oder so auf jeden Fall war Leipzig seit der Rose-Übernahme Erster in der Bundesliga. Also seitdem Rose der Trainer ist, waren sie Erster. Und also Leipzig spielt einen richtig guten Fußball auch in der Bundesliga und hat natürlich die bittere Niederlage gegen Union vor 2 Spieltagen. Aber insgesamt spielen sie trotzdem gut und meiner Meinung nach muss sich so eine Bundesliga-Mannschaft wie Leipzig auch nicht vor einem Manchester City verstecken. Und da hat mir die erste Halbzeit gar nicht gefallen, muss ich sagen. Aber in der zweiten Halbzeit hat man gezeigt, was möglich ist. Und daran muss man auf jeden Fall im Rückspiel anknüpfen. Und dann ist meiner Meinung nach alles offen in dem Spiel. Natürlich, wenn De Bruyne wieder dabei ist, ich weiß nicht, wie lange er ausfällt, dann könnte es natürlich, kommt bei City nochmal was dazu, was ja nochmal ordentlich Pfeffer reinbringt beim City-Spiel. Aber Pep Guardiola hat in der Pressekonferenz auch danach gesagt, also er meinte, dass Walker und Haaland mit dem Tempo mithalten können, was die Leipziger haben, aber dass sie sonst auf allen anderen Positionen viel zu langsam sind. Auch stark das krass, das von ihm zu hören, so, dass er sagt, ja, das Team ist einfach zu langsam. Was ja auch im Grunde genommen schon gar nicht mal so falsch ist, weil wenn man sich das anguckt, jetzt so die Highspeed-Leute hat Manchester City jetzt nicht. Also sie spielen auf Außen mit einem Mahrez, mit einem Bernardo Silva, mit einem Foden oder mit einem Grealish. Die sind zwar alle richtig gute Spieler, aber das sind jetzt nicht die Leute, die irgendwie massig Tempo haben und Leipzig hat halt ein gutes Umschaltspiel. Und ja, also insgesamt meinen wir noch für Leipzig auf jeden Fall was drin. Und bei Real, ja, auch dort hat man wieder gesehen, was sie auszeichnet. Ne? Also 2-0 durch vor allem dann auch den Patzer von Cordeaus, re relativ bitter. Courtois meine ich natürlich, relativ bitter. Und dann so zurückzukommen, wirklich unglaublich. Also ich verstehe nicht, wie sie es machen. Also in der Liga läuft es ja für sie eigentlich gar nicht. Aber in der Champions League sind sie einfach da, wenn sie da sein müssen. Und das ist wirklich krass. Jetzt am Wochenende geht es für sie ja auch ins Madrid-Derby gegen Atletico. Ja, also wirklich, das war wirklich ein richtig starkes Spiel von Real. Und sie haben wieder unter Beweis gestellt, was sie alles können. Und dass sie auch dieses Jahr wieder ganz klar einer der höchsten Anwärter auf den Champions League-Titel sind, ganz klar. Und ja, das war wirklich sehr stark von ihnen. Und dann kommen wir noch zu Frankfurt. Und die haben ja, also ich habe das Spiel nicht gesehen, aber anscheinend war der Auftritt eher enttäuschend beim 2-0 gegen Neapel. Also man konnte nicht wirklich gut spielen. Kolumani ist mit Rot runtergeflogen, wo man sich, ja, weiß ich nicht, ob man die unbedingt geben muss, die rote Karte, aber das ist eine andere Sache. Trotzdem anscheinend kein starker Auftritt von den Frankfurtern und ich muss ehrlich sagen, es wird schwer. Erstens ohne Kolo Muani, der der Hoffnungsträger der Frankfurter ist. Zweitens gegen ein starkes Neapel, was mit breiter Brust ins Heimspiel geht. Also die Chancen für Frankfurt stehen nicht schlecht und das ist ja eigentlich auch so die einzige Mannschaft, denen dann jetzt so aktuell das Internationale ausdroht, so akut. Aber wir haben aus den Frankfurtern schon oft gelernt, dass sie das Gegenteil beweisen können, dass es eine Kämpfermannschaft ist und dass sie genau solche Spiele können. Und deshalb würde ich sie auf gar keinen Fall abschreiben. Also ich traue ihnen auch definitiv zu, das Ruder noch rumzureißen. Das will ich so gar nicht sagen. Das haben die Frankfurter schon oft genug unter Beweis gestellt. Und da bin ich sehr gespannt, ob sie das im Rückspiel gegen die Neapolitaner vielleicht hinkriegen. Das wäre wünschenswert.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben noch Inter gegen Porto vergessen. Allerdings können wir zum Spiel nur kurz sagen, dass Inter dort 1-0 durch ein Tor von Romelu Lukaku kurz vor Schluss gewonnen hat. Ich glaube auch insgesamt verdient. Ich habe das Spiel in der Konferenz ein bisschen verfolgt. Also dort war es schon verdient. Und dann kommen wir noch eben kurz zur Europa League. Ich glaube, auch zur Conference League müssen wir jetzt nicht großartig drauf eingehen, weil da keine deutsche Mannschaft mehr spielt, seitdem die Kölner rausgeflogen sind. Ja, Union Berlin hat das kleine, ich will jetzt nicht eigentlich Wunder sagen. Ich meine, sie sind Zweiter der Bundesliga, punktgleich mit Bayern München, deswegen ist es kein Wunder, dass sie weiterkommen. Aber sie sind gegen Ajax Amsterdam gestern nach einer starken Performance und einem 3-1 zu Hause an der alten Försterei nach einem 0-0 im Hinspiel weitergekommen und das auch sehr, sehr überzeugend. Man muss einfach sagen, Union ist on fire. Also 3-1 Ajax rauszukegeln ist absolute Spitzenklasse.
Ja, also Dritter sind sie in der Bundesliga. Der BVB ist durch die Tordifferenz
Stimmt,
Zweiter.
ja. Ja. Aber punktgleich.
Ja, genau. Also drei Mannschaften, da muss man, kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Das ist ja auch phänomenal eigentlich. Aber ja, zu Union wirklich ein grandioser Auftritt. Also Ajax über das ganze Spiel eigentlich besser, spielbestimmende Mannschaft. Dann kriegt man den ja halbwegs glücklichen Elfmeter in der ersten Halbzeit, der aber berechtigt ist, meiner Meinung nach.
Ja, finde ich auch.
Also keine Ahnung, aber meiner Meinung nach ist das keine natürliche Handhaltung. Die Hand hat da nichts zu suchen. Und er hält halt auch nur mit der Hand den Ball auf. Also meiner Meinung nach ist genau das ein Handelfmeter. Und den konnte dann Robin Knoche auch dementsprechend verwandeln zum 1-0. Das war sehr, sehr wichtig für Union. Dann macht man ja ein eher glückliches 2-0 aus einem Schuss, wo man sich denkt, was macht der denn da? Fällt der irgendwie rein? Also ich habe es im Live-Bild auch irgendwie gar nicht so gecheckt, wie der dann in dem Moment reingefallen ist. Irgendwie aus der Drehung aus 17, 18 Metern, dann Rudi noch mit einem Patzer dazu. Also ein ganz, ganz komisches Tor, aber halt ein wichtiges. Da hatte man so gefühlt zwei Torschüsse, zwei Tore halt. Und geht mit 2-0 in die Halbzeit. Und Ajax natürlich unter Druck, die dann nach einer Minute in der zweiten Hälfte ausgleicht, wo man so ein bisschen gedacht hatte: Oh, Union, das wird jetzt hart, vor allem weil Ajax ja auch schon vor dem 2-0 ein Abseitstor geschossen hat. Und ja, immer näher kam zum Torerfolg. Und dann beim 2-1 dachte man schon so, ja, das wird jetzt eng. Aber dann konnte Union tatsächlich ja, 3, 4 Minuten später das 3-1 schießen. Und danach hat man auch nicht mehr wirklich viel zugelassen und hat es wirklich sehr, sehr stark gemacht. Also danach ist nicht mehr wirklich viel passiert in Richtung Unioner Tor. Und man hat es einfach sehr, sehr gut verwaltet und hat das gespielt, wie man Union kennt. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und gegen eine Mannschaft, die aus der Champions League kommt mit Ajax Amsterdam, kann man damit sehr, sehr zufrieden sein mit der Leistung. Also wirklich eine grandiose Leistung von Union. Man ist weiter. Man spielt jetzt, wurde heute ausgelost im Achtelfinale gegen Saint-Gilloise. Gegen die hat man schon in der Gruppenphase gespielt, hat gegen die tatsächlich das Hinspiel verloren in der Gruppenphase. Und das Rückspiel hat man gewonnen. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, wie man das Rückspiel bestritten hat. Ich glaube, unentschieden hat man gegen. Nee, man hat es 1-0 gewonnen in Saint-Gilloise, also
Ich habe keine Ahnung.
ausgeglichen. Hinspiel 1-0 verloren, Rückspiel 1-0 gewonnen. Wird ein enges Spiel. Ich glaube, man kann aus Union-Sicht trotzdem sehr zufrieden sein mit dem Los. Also man hätte auch deutlich größere Brocken kriegen können. Also ich finde, das ist noch eins der entspannteren Lose, wenn man sich das mal so anguckt. Und definitiv sind alle Chancen offen. Also ich sehe Union definitiv auf dem Weg ins Viertelfinale. Also sie können da auf jeden Fall gewinnen. Man sollte eine Hinspielniederlage vermeiden. Man spielt zuerst zu Hause. Da sollte man dann direkt ja, am besten gewinnen. Und dann sehe ich sehr, sehr gute Chancen für die Unioner, die mich wirklich sehr, sehr überzeugt haben. Und dann haben wir noch die Leverkusener in Monaco gespielt nach einem hitzigen Hinspiel, wo man dann am Ende 3-2 verloren hatte. Folgte auch ein hitziges Rückspiel, muss man ja tatsächlich sagen. Nachdem man 1-0 in Führung gehen konnte, konnte Monaco ausgleichen zum 1-1. Dann konnte man 3-1 in Führung gehen. Und dann hat der Ex-Gladbacher Brede Mbolo kurz vor Schluss noch das 2-3 geschossen, dass es dann in die Verlängerung und später ins Elfmeterschießen geht, wo man dann im Elfmeterschießen 5 zu 2 am Ende gewinnen konnte. Nee,
3.
5-3 am Ende gewinnen konnte, genau. Überraschend, dass Leverkusen dort alle Elfmeter treffen konnte, was ja ein Riesenproblem war bei den Leverkusen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Elfmeter die diese Saison schon verschossen haben, aber wenn man Champions League und Bundesliga addiert, kommt man da schon auf einige. Allein Tapsoba hat ja am letzten Wochenende gegen Mainz noch einen Elfmeter verschossen.
Diese
Also,
Woche aber absolut reingewichst in Winkel.
ja, das stimmt. Wobei Nübel, ja, genau, einfach mit Gewalt. Ja, und dann konnte Leverkusen gewinnen. Sie spielen im Achtelfinale gegen Ferencváros. Bin ich auch mal sehr gespannt. Auch dort sehe ich Leverkusen vorne. Es ist, glaube ich, ein einfaches Spiel als das Spiel jetzt gegen Monaco. Also war ein deutlich schwieriger Gegner, wobei man solche Mannschaften auch nicht unterschätzen sollte. Also da ist auf jeden Fall alles drin. Und die dritte Mannschaft ist der SC Freiburg, die ja nicht im 16. Finale ran mussten, weil sie Erster geworden sind. Und die haben, denke ich, mit Abstand das dickste Los bekommen. Spielen gegen Juventus Turin, einen Riesenname. Für die Freiburger natürlich überragend. Und ich muss sagen, auch dort sind die Chancen gut. Ich meine, Juventus hat gegen Nantes sind sie weitergekommen. Freiburg hat gegen Nantes in der Hinrunde gespielt, hat sie, glaube ich, hat sie zweimal, glaube ich, sogar, einmal auf jeden Fall, ich glaube, einmal haben sie 4-0 gewonnen oder so gegen Nantes. Müsste ich hier mal gerade kurz nachgucken. Ja, genau, Hinspiel war 2-0 und das Rückspiel war 4-0, genau. Also man konnte gegen Nantes hoch gewinnen. Juve, jetzt das Rückspiel auch relativ deutlich gegen Nantes bestritten, im Hinspiel 1-1. Also wenn man das mal so vergleicht, können die Freiburger auf jeden Fall gegen Juve eine Chance haben. Also Freiburg steht immer noch gut in der Bundesliga, sind Tabellenvierter und ja, Juve muss in der Liga auch ordentlich anpacken, dass sie irgendwie noch ja, auf die internationalen Plätze kommen, wenn überhaupt. Und es drohen ihnen ja noch weitere Strafen für diverse Vergehen, eventuell sogar einen Zwangsabstieg. Also da muss man auch mal abwarten. Aber Union, Freiburg, meiner Meinung nach, auch dort mit einer riesen Chance, auch wenn es ein riesen Name ist, auch wenn Juve natürlich ein paar Spieler, die auf jeden Fall richtig was drauf haben, die hat Freiburg auch, zwar nicht mit den Namen, mit den Internationalen, aber trotzdem haben sie richtig gute Leute. Und ich meine, Juve ist gegen Nantes auch irgendwie, Angel Di Maria war auf einmal nochmal in seinen jungen Jahren, also was der da gestern rausgehauen hat, war wirklich sensationell. Muss man einfach abwarten, aber ich sehe für alle drei deutschen Mannschaften insgesamt gute Chancen. Freiburg mit dem härtesten Los, aber auch dort sehe ich auf jeden Fall die Chance für die Freiburger weiterzukommen.
Ja, und wir müssen auch noch über das absolute Topspiel der Euroleague sprechen. Und zwar Man United gegen Barca nach einem 2:2 im Camp Nou konnte Man U ihre Situation gut ausnutzen und hat 2:1 Barcelona rausgekickt. Damit ist Barcelona zum zweiten Mal schon vorzeitig in der Europa League ausgeschieden, nachdem sie in der Champions League zweimal hintereinander Dritter wurden. Sind sie jetzt zum zweiten Mal hintereinander schon sehr früh in der Europa League ausgeschieden? Ich glaube, okay, sehr früh war, ist ein bisschen übertrieben. Letztes Jahr war es im Viertelfinale und dieses Jahr ist es dann jetzt das 16. Finale gewesen. Man hatte natürlich auch mit Man U einen guten Gegner. Allerdings ist es schon sehr, sehr bitter für Barcelona, dass man zweimal so sang- und klanglos international ausscheidet. Man legt vielleicht jetzt halt auch, oder man hat vielleicht auch schon vorher den ganzen Fokus auf die Liga gerichtet, wo man ja ordentlich vorne ist. Ich glaube, 8 Punkte hat man auf Real Madrid. Und für Man U, sie haben zwar noch Chancen, wo Meister zu werden, aber ich glaube, für sie ist es wichtig, einfach in die Top 4 in der Liga zu kommen und vielleicht einen Cup zu gewinnen, also Europa League, Carabao Cup, FA Cup, was auch immer. Also ich glaube, Man U war vielleicht auch ein Ticken mehr motiviert als Barcelona. Aber am Ende des Tages hat es Man U gemacht und hat jetzt damit gute Chancen, auch die Europa League zu gewinnen. In dieser Form, die sie momentan haben, sind sie momentan eines der besten Teams in Europa. Und damit hat man, finde ich, dort die besten Chancen, diese Trophäe zu gewinnen.
Ja, auf jeden Fall. Also Man U überrascht mich wirklich. Also was die für eine Entwicklung genommen haben, ist wirklich sehr, sehr stark, haben gegen Barca gewonnen. Ja, hat man jetzt wieder ein hartes spanisches Los mit Real Betis. Aber ich sehe Man U dort jetzt auch in diesem Kreis als Favorit. Natürlich hat man auch noch Arsenal dabei, die auch noch stark sind, die aber auch ein hartes Los mit Sporting Lissabon gekriegt haben. Also bin ich sehr gespannt, was da läuft. Also ich denke, die beiden englischen Vereine sind da das heißeste Eisen im Kreis der Euroleague. Ja, und da bin ich mal gespannt, vor allem was die deutschen Vereine halt auch machen. Auch wenn ich sagen muss, dass ich nicht glaube, dass da einem der Vereine Ähnliches gelingt wie Frankfurt. Also wen ich da noch sehen würde, wäre Freiburg, die bisher eine tadellose Euroleague-Saison gespielt haben.
Aber Union, warum nicht Union?
Ich glaube einfach nicht, dass Union am Ende des Tages das Zeug dazu haben wird, das bis zum Ende durchzuziehen. Also ich weiß nicht, auf internationaler Ebene überzeugt mich Union noch nicht zu. Also ich weiß nicht, irgendwie sagt das halt mein Gefühl. Also ich sehe da Freiburg so als Mannschaft, die das schaffen kann, aber ich weiß nicht, irgendwie traue ich das Union nicht. Vielleicht täusche ich mich auch, aber ja, irgendwie, das gegen Ajax war jetzt natürlich krass, aber insgesamt, ich weiß nicht, irgendwie bin ich mir da noch nicht so sicher. Ja, jedenfalls werden wir da mal gespannt sein. Und dann kommen wir, denke ich mal, jetzt auch aus dem Internationalen weg und kommen in den nationalen Bereich. Und da fange ich dann einfach mal an. Ich habe es letzte Podcast-Folge schon angekündigt. Punktelieferant 1. FC Köln. Und genau das hat sich bewahrheitet. Also nach einem Riesenspiel gegen Frankfurt, wo man 3-0 gewinnen konnte, gab es genau das Gegenteil. Man hat 3-0 gegen Stuttgart am Karnevalswochenende verloren. Und ja, irgendwie war der ganze Tag vor Quarks. Also ich war auch eigentlich gar nicht mal mehr so traurig, nachdem das alles passiert ist, dass ich nicht da war, auch wenn es eine coole Auswärtsfahrt gewesen wird. Aber generell, es fing damit an, dass ja die Ultras von Köln nicht ins Stadion gelassen wurden, sozusagen. Sind wieder zurück nach Hause gefahren, ohne jemals beim Spielort gewesen zu sein. Damit fing es dann schon an. Dann gab es generell dort ja Regeln beziehungsweise diverse Regelungen, die ich irgendwie ein bisschen Quatsch finde. Also zum Beispiel sowas wie ein Schminkverbot. Also es gibt ein Vermummungsverbot, da hat Baumgart auch gesagt, aber ein Schminkverbot wüsste ich nicht, dass es das gibt. Also weiß ich nicht, warum man da den Leuten verbietet, sich an Karneval zu schminken oder so. Also finde ich völlig Quatsch. Und dann aber auch zum Spielerischen her. Also ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt und auch, was sie vorhin angehört haben. Also es war ein schwaches Spiel vom FC, wie man das kennt, gegen schwache Gegner. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, warum man es so dann macht. Warum man schafft, so eine Eintracht Frankfurt, die komplett in Form sind, die mit einem Unentschieden gegen Bayern nach Köln kommen, warum man da schafft, ja, die so zu dominieren und 3 zu 0 zu gewinnen und so im Zaun zu halten und dann auf einmal gegen eine Mannschaft, die auf Platz 17 steht, zu verlieren. Also, das kann ich nicht nachvollziehen, wie das beim FC immer und immer wieder passiert. Jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg, da sehen wir wahrscheinlich wieder eine prima Leistung, wie ich sie kenne. Wäre ich natürlich froh drüber. Heimspiel zum 75. Jubiläum, gibt auch eine dicke Choreo und alles. Also da bin ich mal sehr gespannt. Morgen bin ich auch wieder da. Freue ich mich sehr drauf. Da werden sie wahrscheinlich wieder eine gute Leistung zeigen, aber meiner Meinung nach sollte das nicht der Anspruch sein. Also klar, es ist schön, gegen die guten Mannschaften zu gewinnen, aber wenn man gegen die guten Mannschaften gewinnt, sollte man gegen die schlechten erst recht gewinnen. Und meiner Meinung nach versaut einem das auch so ein bisschen alles, weil wenn man solche Punkte einfach mitnehmen würde, wie gegen Schalke oder Stuttgart jetzt allein schon in dieser Hinrunde, in dieser Runde so, dann sähe es schon ganz anders aus. Und somit ja, verschenkt man da immer wieder unnötig Punkte, wo man eigentlich von dem, was man zeigt, eigentlich über die meiste Zeit der Saison deutlich besser wäre. Das kann ich einfach nicht ganz nachvollziehen. Und da muss man auf Kölner Seite auf jeden Fall noch dran arbeiten, das zu verändern. Also da lässt man einfach viel zu viele Punkte liegen. Und vor allem so ein Unentschieden gegen Schalke war ja dann noch in Ordnung. Da hat man zumindest einen Punkt mitgenommen. Aber jetzt eine 3-0-Klatsche gegen Stuttgart zu bekommen, ist schon ziemlich abstrus, meiner Meinung nach. Und das darf eigentlich nicht passieren. Also wenn man sich jetzt mal anguckt, klar, gegen Schalke hat man am ersten, nee, doch, es war am ersten Spieltag gewonnen. Aber jetzt das Rückspiel hat man unentschieden gespielt. Gegen Hertha hat man verloren, gegen Stuttgart hat man verloren, gegen Bochum hat man auf Ach und Krach noch unentschieden am Ende gespielt. Ja, also das ist einfach meiner Meinung nach, ist es, gegen Stuttgart hat man in der Hinrunde auch unentschieden gespielt. Also man gewinnt da unten gegen die Mannschaft nicht. Und dann guckt man oben gegen die Champions League-Mannschaften, gegen Leipzig 4 Punkte geholt, gegen Dortmund Hinspiel gewonnen, gegen Bayern unentschieden im Hinspiel. Gegen Frankfurt 4 Punkte geholt insgesamt. Da sieht es gut aus. Und dann kommt man gegen die Unmannschaften und da läuft es nicht. Ja, meiner Meinung nach einfach eine klare Schwäche der Kölner, dass man in manchen Spielen, wo man eigentlich der klare Favorit ist, sich nicht durchsetzt oftmals. Daran muss man auf jeden Fall arbeiten und das nervt mich auch echt richtig.
Ja, und auch für mich war es fußballerisch gesehen ein bitteres Wochenende. Erstmal Osnabrück seine Siegesserie zerrissen bekommen. Nach 7 Siegen in Folge hat man jetzt komplett unnötig zu Hause gegen den Vorletzten verloren, gegen Bayreuth, gegen die man ja auch schon in der Hinrunde 1-0 verloren hat. Man hat 2-0 geführt, hatte das Spiel sowas von unter Kontrolle, hatte zwei Aluminiumtreffer noch, also man war 75 Minuten lang komplett besser. Und dann kriegt man in der Viertelstunde 3 Tore. Man hätte beim Stand von 2-2 einen Elfmeter noch bekommen müssen.
Ja.
Das hat der Schiedsrichter danach auch noch gesagt. Also ich glaube, ein klareres Handspiel gibt es eigentlich gar nicht. Der Schiedsrichter hat da auch noch klare Sicht darauf. Also da frage ich mich wirklich, es gibt ja keinen VAR in der dritten Liga, aber wie man das nicht sehen kann mit klarer Sicht, das ist mir auch schon irgendwie ein Rätsel. Natürlich macht jeder Fehler und er hat es wenigstens eingesehen. Aber trotzdem sehr, sehr bitter, weil die anderen Mannschaften da oben gepatzt haben und man hätte sich Platz 4 gesichert mit diesem Sieg. Und man wäre eigentlich Dritter gewesen, weil Freiburg 2 ist zwar Dritter, allerdings könnte ja nicht aufsteigen. Deswegen wäre man eigentlich auf dem Relegationsplatz gewesen. Also sehr, sehr bitter für Osnabrück dort verlaufen. Und auch für den FC Bayern war es ein gebrauchter Samstag. Also ich glaube, es wurde schon so einiges oder eigentlich alles gesagt über diese rote Karte gegen Dayot Upamecano in der 8. Minute. Ich brauche mich jetzt nicht komplett darüber auskotzen, aber es weiß ja eigentlich jeder mit ein bisschen ordentlichem Fußballverstand, dass das kein Elfmeter, kein Elfmeter, keine rote Karte ist. Player kreuzt Upamecano wirklich, streift ihn leicht an der Schulter. Player läuft noch 3, 4 Meter weiter. Er kommt nach 2 Meter, kommt er langsam ins Straucheln und er kommt ja erst ins Straucheln, nachdem er sieht, dass er nicht mehr an den Ball kommt. Und der Schiedsrichter, ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr seinen Namen, ist danach noch einen Tag später im Doppelpass und bleibt dann bei seiner Entscheidung. Das finde ich alles sehr, sehr zweifelhaft. Wenn Manuel Gräfe, einer der besten Schiedsrichter in Deutschland, die hatte, dann auch noch auf Twitter schreibt, dass das niemals eine rote Karte ist. Selbst alle Gladbach-Fans, mit denen ich darüber gesprochen habe, selbst auch die ich auf Social Media, wo ich alles gesehen habe, da sagt ja keiner, dass das ein Elfmeter ist. Ich fand es doch vielleicht ein bisschen übertrieben von Hasan Salihamidzic dann halt so zu sagen, ja, der VAR ist eher gegen uns. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Es gab auch in der Vergangenheit Entscheidungen, die für Bayern glücklich ausgegangen sind. Allerdings muss man halt sagen, dass das halt wirklich so eine glasklare Fehlentscheidung ist. Und das hat halt das Spiel komplett beeinflusst, wenn du nach 8 Minuten taktisch wechseln musst, Thomas Müller runternimmst, fast das ganze Spiel in Unterzahl bist und halt ja, gegen Gladbach, gegen Angstgegner, sowieso gegen Bayern dann halt spielst, dann kommt es halt vor, dass man verliert. Man hat es ja trotzdem nicht komplett schlecht gemacht. Wenn man 90 Minuten Unterzahl ist, dann nur 3:2 verliert, ist ja nicht komplett schlecht. Ich will jetzt keine Niederlage schönreden, aber ich bin mir eigentlich zu 1000% sicher, wenn Upamecano nicht die rote Karte bekommen hätte, hätte Bayern das Spiel gewonnen. Und die rote Karte ist halt wirklich, es ist halt einfach keine. Was mich eigentlich fast noch viel mehr darüber aufregt, ist dann das, was nach dem Spiel passiert ist. Julian Nagelsmann hat sich dann über den Schiedsrichter aufgeregt, hat sich ja noch entschuldigt und alles drum und dran und wurde dann von den Medien sowas von fertig gemacht und es wurde da tagelang drüber berichtet, was ich einfach komplett übertrieben finde. Man regt sich oder jeder regt sich irgendwie drauf in den Medien, dass es, oder generell regt sich jeder auf, dass es gar keine richtigen Typen mehr im Fußball gibt, dass es alle so noch Weichgespülte sind, die nichts mehr sagen, die irgendwie nur noch das sagen, was der Manager will und irgendwie keine richtigen Ansagen mehr machen, keine Emotionen mehr zeigen und so weiter. Dann zeigt Julian Nagelsmann Emotionen und dann wird er von der ganzen Medienlandschaft komplett niedergemacht und es wird nur über ihn berichtet, wie er da den Schiedsrichter angeblich attackiert haben soll und alles. Also das finde ich sowas von übertrieben und auch dann halt zu sagen, Nagelsmann steht enorm unter Druck und so weiter. Und dann denke ich so, ja, normal steht man unter Druck, wenn man Trainer des FC Bayern München ist und halt momentan halt einfach in einer Situation sich befindet, wo halt einfach man mit PSG einen saustarken Gegner in der Champions League hat, wo man in der Bundesliga ein bisschen in einer prekären Situation war. Aber nur weil man in der Bundesliga jetzt nicht mit 10 Punkten Vorsprung führender ist, heißt es ja nicht, dass es schlecht ist. Ich meine, Bayern hat in Paris gewonnen, in der Champions League. Man ist im Pokal locker weitergekommen und man ist Erster in der Bundesliga. Natürlich ist man punktgleich mit Union und Dortmund, aber es wird momentan so getan, als wäre Bayern München Fünfter in der Liga, in der Champions League schon rausgeflogen und im Pokal auch raus. Und es wird wirklich so getan und es wird momentan rumgetrampelt, als würde man wirklich grottenschlechte Fußball spielen. Das tut man ja nicht mehr. Man hat vor dem Spiel in Gladbach hat man eine gute Serie gehabt an Siegen und hat, wie gesagt, eine Champions League bei Paris gewonnen mit einer der besten Mannschaften der Welt. Und es wird halt so getan, als sei Bayern München momentan wirklich in einer extrem schlechten Verfassung, was sie ja nicht mal sind, sie haben nicht mal ein schlechtes Spiel in Gladbach gezeigt. Es war einfach enorm unglücklich. Und das finde ich einfach, zeigt einfach, wie schlimm vor allem deutsche Medien sind, dass sobald man mal wirklich ein Spiel verliert, obwohl man unter der Woche in Paris gewonnen hat, so getan wird, als würde man sich in einer Krise befinden. Die Krise wird von den Medien eher aufgebauscht als von allen anderen. Und ja, das finde ich einfach sehr, 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 sehr traurig. Natürlich ist es schön für neutrale Fans oder auch generell. Ich finde es ja auch schön, dass wir jetzt einen Meisterkampf haben, wo drei Teams punktgleich sind. Es ist eine überragende Ausgangssituation. Jetzt spielt Bayern am Wochenende gegen Union. Und das ist eigentlich so das Spiel, wo sich jeder drauf freut. Das ist Erster gegen Dritter. Punktgleich, besser kann es doch gar nicht sein.
Ja, sehe ich ähnlich. Also ich finde es Quatsch, dass man so einen Hehl draus macht. Also ich sage so natürlich für Bayern Ansprüche, die die letzten Jahre immer eigentlich relativ konstant Meister geworden sind und auch relativ locker, ist es natürlich eine Kacksituation. Natürlich ist man es nicht gewöhnt, den FC Bayern verlieren zu sehen oder unentschieden spielen zu sehen oder sonst was in der Häufigkeit, in der es vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt vorkommt. Aber das ist völlig normal. Guck doch mal in die Premier League, guck dir Arsenal oder City an. Das sind Mannschaften, die auch ständig aktuell zum Beispiel unentschieden spielen oder verlieren oder so. Die machen auch Fehler. Und es ist ja auch völlig normal. Es wird ja nicht die Mannschaft Meister, die am Ende 34 Spieltage gewinnt. So, das ist ja nicht selbstverständlich. Und wir können uns doch glücklich schätzen, dass wir vor allem in dieser Saison und auch schon in den letzten Saisons, aber jetzt immer mehr sehen, dass die Bundesliga immer stärker wird. Also die Bundesliga wird einfach auch immer stärker, die Konkurrenz wird halt auch einfach immer größer und der FC Bayern ist eine gute Mannschaft, aber sie haben halt jetzt diese Saison Mannschaften, die auch mal dagegen halten können. Und wir haben zur aktuellen Zeitpunkt immer noch 7 Mannschaften in den 2 größten europäischen Wettbewerben und das ist ja nicht grundlos. Also natürlich für Frankfurt wird es ja zum Beispiel eng, aber auch die fliegen ja gerade gegen einen mit Abstand führenden in der italienischen Liga raus, die jetzt auch nicht so schlecht ist. Also und zum Beispiel in RB Leipzig spielt unentschieden gegen Manchester City, was ja die Mannschaft sein soll in der Liga, an die keiner rankommt. Also ganz ehrlich, ich verstehe halt einfach nicht den Hate, weil man hat einfach neben dem FC Bayern dies Jahr noch andere Mannschaften, die einfach gut performen und auch in den Union Berlin, die so viel aus dem, was sie machen, ist einfach stark, was sie machen. Und ich verstehe nicht, warum man die Bayern kritisiert. Vielleicht sollte man auch einfach mal die anderen Mannschaften loben. Und dass der FC Bayern gegen Gladbach verliert, auch wenn es vielleicht durch die rote Karte bedingt war, ist ja auch nichts Neues. Das ist auch in den letzten Jahren passiert und das passiert halt auch. Und bei jeder anderen Mannschaft hätte man gesagt, ja, die waren ja auch in Unterzahl. Ist ja, wenn du in der 15 Minute in Unterzahl bist, gewinnt zu 80% die Mannschaft, die in Überzahl ist. Weil es einfach was ganz anderes ist. Und nur weil der FC Bayern großen Namen hat, heißt es nicht, dass das bei denen nicht so ist. Ich meine, Gladbach hat auch gute Spieler und auch wenn bei denen die Saison vielleicht nicht so gut läuft, haben sie starke Spieler und die hatten extrem Bock auf das Spiel, weil sie wissen, dass sie so ein bisschen auch der Angstgegner von den Bayern sind. Und ja, es war einfach gut von ihnen gemacht und sie haben es einfach richtig gemacht, aber trotzdem hat Bayern ja dagegen gehalten und fast noch was mitgenommen. Also insgesamt verstehe ich einfach nicht, warum wir einfach so den Mund aufmachen, sondern und das nicht einfach mal laufen lassen. Wenn jetzt die Bayern jedes Spiel gewinnen würden, würde jeder rumheulen, oh, ist die Bundesliga langweilig, es gibt keine Konkurrenz, niemand kann die Bayern schlagen, nicht das, nicht das. Und jetzt haben wir das mal, dass die Bayern mal geschlagen werden und jetzt ist es auch wieder falsch. Und die Bayern
Ja,
werden nicht ge
das ist typisch deutsch. Das ist einfach typisch Deutschland, weil
und
es wird immer irgendwo ein Salz in der Suppe gesucht.
das Ding ist, die Bayern werden ja nicht geschlagen, weil die schlecht spielen, sondern einfach, weil die Gegner vielleicht auch einfach mal gut spielen. Und wenn man sich so ein Spiel wie zum Beispiel gegen Köln anguckt, da hat Bayern ja auch vom Ding her nicht schlecht gespielt. Sie haben sich auch ihre Chancen rausgespielt und auch. Aber Köln hat es halt auch einfach gut verteidigt und sie haben fast nichts zugelassen. Und dann ist Bayern zwar eine starke Mannschaft, aber wenn der Gegner stark ist, kann die Mannschaft noch so stark sein, dann ist es halt schwer und Bayern kann einfach nicht jedes Spiel als Selbstläufer gewinnen. Und meiner Meinung nach sollte man einfach zufrieden sein mit dem, was wir gerade haben. Ich meine, wie du es gerade angesprochen hast, wir haben jetzt 3 Mannschaften punktgleich, dahinter eine Mannschaft, die 3 Punkte auch nur dahinter ist. Und wir haben einfach geile Spieler aktuell in der Bundesliga, die richtig Spaß machen. Und die Bundesliga gewinnt doch an Hype. Also wenn man sich das mal überlegt, so ein Union hat jetzt Ajax rausgeschmissen. Union Berlin hat davor in Holland zum Beispiel gefühlt wahrscheinlich niemand gekannt. Also wer kennt denn Union Berlin? Aber es machen sich gerade in Deutschland welche Namen und das haben wir auch mit Frankfurt die letzten 3, 4 Jahre gesehen, die vor ihren Euroleague-Zeiten auch die Hälfte wahrscheinlich nicht kannte und die sich jetzt auch einen riesen internationalen Namen gemacht haben und die ja jetzt auch einen recht renommierten Kader schon haben und was sich auch noch immer weiter nach oben entwickelt, was da für Spielerinteresse dann auch haben und so. In der Bundesliga machen sich gerade einfach wieder ein paar Mannschaften Namen und auch der BVB hat es jetzt in der aktuellen Phase, auch wenn ich nicht weiß, ob die es halten können. Aber in der aktuellen Phase kriegen sie es einfach mal hin, ihr Ding durchzuziehen und einfach von vorne bis hin, das mal einfach durchzuziehen. Das, was dem BVB so oft gefehlt haben, dass sie oft gut gespielt haben, aber ihr Ding einfach nicht durchziehen konnten, weil sie dann auf einmal wieder richtig scheiße waren. Und das schaffen sie aktuell mal. Und wir sollten einfach zufrieden mit der Situation sein. So. Was jetzt am Wochenende passieren kann, ist, dass die Bayern wieder Union schlagen, was ich für recht wahrscheinlich halte. Und dass Dortmund dann auch noch irgendwie verliert. Und dann ist Bayern wieder mit 3 Punkten vorne. So, dann patzen beide Mannschaften nochmal irgendwo und Bayern gewinnt halt, dann ist die Meisterschaft wieder entschieden. Also, es geht so schnell. Ich weiß gar nicht. Also, meiner Meinung nach gibt es keinen Grund, die Bayern zu kritisieren. Und dass ein Julian Nagelsmann Druck hat als junger und natürlich hat er schon die eine oder andere Erfahrung, aber in der Erfahrung war er vielleicht noch nicht. Mit dann vielleicht auch der fehlenden Erfahrung, unter Druck ist, das ist ja völlig normal. Das sind auch nur Menschen so. Und wenn so ein junger Trainer in der Situation ist, mit einer Mannschaft, die seit 10 Jahren Meister geworden ist, auf einmal vielleicht kein Meister mehr zu werden und merkt, dass es Druck von anderen Mannschaften gibt, dann natürlich ist der unter Druck. Das ist doch selbstverständlich, das ist menschlich. Weil ich meine, es geht da auf ihn, denn er weiß auch, wenn er es hinkriegen sollte, diese Meisterserie von Bayern als Trainer zu beenden, also wenn Bayern mal nicht Meister werden sollte, egal ob er da was für kann oder nicht, wird es schwer für ihn sein, den Platz zu halten, weil mit der Champions League wird es, um ehrlich zu sein, dieses Jahr auch eng. Wenn man gegen PSG weiterkommt, sieht das schon wieder ganz anders aus. Also ich glaube, wenn man diesen Schritt gegen PSG macht, ist man meiner Meinung nach mit Real Madrid der Favorit auf den Champions League-Titel. Aber ja, wenn man vielleicht dann zum Beispiel keinen Titel holt, dann ist es natürlich für Nagelsmann eng und aktuell ist er halt in einer schwierigen Phase, aber das kann sich in 3 Wochen auch wieder geändert haben. Und natürlich ist der Junge dann unter Druck. Natürlich, das ist ja selbst klar. Und dass man nach so einer Entscheidung dann mit Upamecano, die sehr, sehr strittig ist, auch mal ausrastet, ist auch völlig normal. Klar reden wir darüber, dass Schiedsrichter attackiert werden und so, mehr Respekt vor Schiedsrichtern ist in Ordnung. Vielleicht ein bisschen überzogen, da in die Schiri-Kabine zu stürmen und. Keine Ahnung. Aber es wird auch wieder viel mehr draus gemacht, als es ist. Ich meine, er ist nicht in die Schiedsrichterkabine gegangen, hat den Schiedsrichter beleidigt oder ihm eine geschlagen. Er ist einfach so wutentbrannt da reingerannt und hat wahrscheinlich seine Meinung gesagt. Aber ich glaube auch nicht, so schätze ich ihn zumindest nicht ein und so habe ich es auch nicht mitbekommen, dass er da in irgendeiner Weise beleidigend oder sonst was geworden ist. Also meiner Meinung nach völlig überzogen und ich finde, man sollte das einfach mal genießen, wie es gerade ist, und sich einfach freuen auf so ein Spiel wie am Wochenende, wo der Erste gegen den Dritten spielt und die einfach punktgleich sind.
Ja, also Nagelsmann hat ja wohl weichgespültes Pack gesagt, was ja keine großartige Beleidigung ist. Er hat auch gesagt, Pack hat er jetzt nicht auf den Schiedsrichter bezogen. Und der Schiedsrichter hat auch gesagt, dass er eine ruhige und gute Konversation noch mit Nagelsmann hatte nach dem Spiel, als die Gemüter sich ein bisschen beruhigt haben. Und er meinte auch, das war alles okay. Da wird er viel mehr draus gemacht, als eigentlich passiert ist. Das ist ja aber ganz, ganz normal. Da würde ich auch sagen, schließen wir dieses Thema ab und kommen. Ja, Ausgangssituation haben wir ja gesagt, Bayern, Dortmund, Union mit 43 Punkten. Deswegen kommen wir jetzt, glaube ich, erstmal noch kurz zur Formel 1. Die Motoren sind das erste Mal ja, aufgeheult gestern in Bahrain. Die ersten Tests sind jetzt fast schon wieder abgeschlossen. Also der zweite Tag ist jetzt fast schon zu Ende. Und ja, ich denke mal, man kann jetzt schon so die ersten kleinen Sachen oder ersten kleinen Entschlüsse daraus ziehen. Red Bull sieht natürlich wieder sehr, sehr stark aus. Ferrari sieht gut aus. Mercedes sieht auch was stärker aus als zu Beginn der letzten Saison. Und vor allem Aston Martin hat überrascht. Fernando Alonso gestern schon sehr, sehr gut. Über eine Runde, heute auch wieder über eine Runde stark dabei. Das sieht schon mal wirklich vielversprechend für die Briten aus. Und jetzt gerade eben gab es tatsächlich den ersten technischen oder richtig technischen Defekt am zweiten Testtag. Gestern gab es ja von Drogovic und ich glaube Norris waren es. Zwei leichte technische Probleme. Drogovic ist da kurz zum Stehen gekommen, aber das hat man ja schnell gelöst bekommen. Bei Mercedes gab es jetzt den ersten großen Schaden dieser Testtage. Man hat ja schon gehört, dass bei den Tests in Silverstone, als das Auto erstmal gefahren wurde, es anscheinend Motorprobleme bei Mercedes gab. Und jetzt gab es eben kurz vor Ende in Kurve 4 den Ausfall sozusagen für George Russell. Und zwar ist sein Mercedes W14 auf der Strecke zu stehen geblieben. Er muss jetzt abtransportiert werden. Und das Auto hat wohl einen Hydraulikschaden. Also ich kann dir mal kurz vorlesen. Ein schnelles Replay zeigt gleich eine rote Hydraulikschaden. Fehlermeldung auf Russells Lenkrad, als er einlenkt. In Kurve 4 bereits. Er rollt noch den Hügel runter, aber raus aus der Haarnadel geht's nicht mehr. Das Auto springt in Anti-Stall und bleibt stehen. Jetzt kann Russell nur noch mit dem Kran abtransportiert werden. Also, Mercedes hat wohl jetzt schon mal ein Zuverlässigkeitsproblem bei den Tests bekommen, was eigentlich normal ist, dass man ja mal ein Zuverlässigkeitsproblem bekommt in den Testfahrten, dass es irgendein Team bekommt, aber dass es Mercedes bekommt, ist jetzt schon ungewöhnlich, weil es in den letzten Jahren, ja, und Mercedes hat ja, wie eben schon angesprochen, in Silverstone angeblich schon irgendwelche Probleme mit dem Motor. Also sieht das jetzt vielleicht, was die Zuverlässigkeit angeht, nicht ganz so gut aus bei Mercedes. Natürlich sind auch bei den Testfahrten, das bleibt dann alles abzuwarten. George Russell selber hat heute auf der Pressekonferenz gesagt, dass er glaubt, dass das Auto einen großen Schritt nach vorne gemacht hat zum Beginn der letzten Saison, aber dass er immer noch glaubt, dass Mercedes nicht auf dem Niveau von Red Bull oder Ferrari zu Beginn der Saison sein wird. Das bleibt natürlich abzuwarten. Mercedes ist ja dafür bekannt, sich immer schwächer zu reden, als sie tatsächlich sind. Natürlich hat das letztes Jahr alles gestimmt, dass sie gesagt haben, unser Auto ist nicht so gut, dann war das Auto nicht so gut, aber davor die Jahre hat man immer Sandbagging gemacht, sagt man ja so schön. Und am Ende des Tages hatten sie trotzdem das beste Auto oder haben meistens das erste Rennen gewonnen oder dann das zweite Rennen gewonnen. Also da lege ich noch nicht allzu viel Wert drauf. Allerdings glaube ich, dass Mercedes nicht ganz auf dem Niveau von Red Bull sein wird. Ich sehe Red Bull auch als Favoriten dieses Jahr, muss ich eindeutig sagen. Sie sehen wirklich sehr, sehr stark aus. Verstappen sehr, sehr schnell. Wir werden natürlich noch in der kommenden Woche vor dem ersten Rennen unsere Saison-Prediction machen nach den drei Testtagen. Dann kann man ja auch sein erstes großes Bild sich machen. Bei Ferrari sieht es jetzt nicht schlecht, aber auch nicht sonderlich gut aus. Man hatte, also was heißt nicht sonderlich gut? Man hatte einfach, man fährt seine Programme, es läuft alles wohl nach Plan. Ferrari geht noch nicht so auf eine schnelle Runde, sondern geht ja auf den Long Run, was ja auch eher gut ist, dass man das mehr probt, weil in den letzten Jahren hatte man ja oft Reifenprobleme und über eine Runde war man meistens sehr, sehr schnell. Man hatte ja letztes Jahr auch die meisten Pole Positions, hat allerdings am Ende des Tages nur vier Siege aus, ich glaube, 11 Pole Positions oder 12 Pole Positions. Also dort ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, was die Rennpace angeht. Und dass Ferrari sich erstmal darauf konzentriert, ist auch sehr, sehr gut. Zumal ja morgen auch noch ein Tag ist, wo man ein bisschen die Quali-Simulation üben kann. Der dritte Tag ist auch eher dafür bekannt, dass man dann immer schneller wird. Und was man auf jeden Fall jetzt schon mal festhalten kann, nach diesen paar Testtagen, ist, dass die Autos schneller geworden sind. Und zwar letztes Jahr lag die schnellste Runde bei den Testfahrten am dritten Tag bei Max Verstappen bei einer 1:31,7 und wir sind jetzt am zweiten Tag schon bei einer 1:31,6 und wir haben noch nicht die Quali-Simulation gesehen. Das zeigt schon mal, dass die Autos besser geworden sind, schneller geworden sind, was natürlich cool ist. Ich bin mal gespannt, um wie viel schneller sie geworden sind. Wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn sie wieder so ähnlich schnell sein sollten wie die 2020 Autos, was natürlich unrealistisch ist, aber wenn man näher dran kommt, das wäre schon mal ein guter Schritt nach vorne. Ja, sonst kann man natürlich noch nicht ganz so viel sagen, wie ich eben schon gesagt habe. Erstmal fühlt sich ganz okay aus. Aber das große Ganze wird man, glaube ich, erst nach dem ersten Rennwochenende so richtig bewerten können. Man kann natürlich immer nach dem ersten Qualifying schon immer gut sagen, ja, das wird ein Top-Team sein, das wird vielleicht ein Mittelfeld-Team sein, das wird vielleicht ein Team sein, was am Ende des Feldes kämpfen wird. Aber nach dem ersten Rennen sieht man, finde ich, auch noch immer nach dem ersten Qualifying noch mal besser, wer stark ist und wer eher schwach ist.
Ja, auf jeden Fall. Also das sehe ich auch so. Also man muss meiner Meinung nach immer die Trainings abwarten, bis man das dann sieht. Und ja, werden wir sehr gespannt sein. Ich habe die Tests noch nicht ganz so verfolgt. Gestern Morgen habe ich mal ein bisschen reingeguckt. Bei Mercedes wird es natürlich spannend zu sehen, vor allem, weil sie letztes Jahr, also sie haben ja eigentlich nie Zuverlässigkeitsprobleme. Auch letztes Jahr, wo es für sie schlecht lief, hatten sie alle Probleme, aber keine Zuverlässigkeitsprobleme. Also das wäre schon sehr, sehr komisch, wenn sich das über die Saison ziehen würde. Muss man aber abwarten. Wie gesagt, es sind jetzt auch nur die Tests. Und ja, was ich noch sehr interessant fand, das wurde vorhin von Sky Sport F1 gepostet, ist, dass Haas sage und schreibe $250.000 gespart hat, weil sie einen kleineren Kommandostand haben. Und
Ja.
das finde ich echt eine Info, die echt richtig lustig ist. Also man hat statt 6 Plätze nur 3 Plätze am Kommandostand. Und man spart sich da halt echt eine Menge Geld. Und das ist echt krass. Also hätte ich nicht gedacht. Vor allem macht es ja eigentlich keinen Unterschied, ob man einige Leute da im Büro sitzen hat und die von dort aus kommunizieren oder am Kommandostand. Also meiner Meinung nach echt schlau. Auch echt krass, dass man damit so viel Geld spart. Also da sieht man einfach mal, was das für ein geldaufwendiges Spiel ist, dass man allein durch einen Kommandostand, der ja jetzt vielleicht sogar einer der kleinsten Rollen an allem hat, dass man an dem 250.000 Euro spart, nur weil man ihn halbiert, ist schon echt krass. Ja, bin ich mal sehr gespannt, ob da vielleicht noch andere Teams nachziehen, die sich dann auch denken, ja, kann man machen. Wäre jetzt Mattia Binotto bei Ferrari, der bei jedem zweiten Rennen vielleicht nur da ist, dann wäre das auf jeden Fall auch eine Option gewesen, den Kommandostand kleiner zu machen.
Ja.
Ja, bin ich mal gespannt. Aber trotzdem fand ich das eine ganz lustige Sache, was Haas da in Erwägung gezogen hat. Und wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich sagen, beenden wir hiermit dann auch die Folge, war viel drin. Nächste Woche wird es dann mehr über die Formel 1 gehen, natürlich vor dem ersten großen Preis in Bahrain. Ich finde es echt erstaunlich, wie schnell es ging. Also ich muss sagen, mir kam es gar nicht so lang vor. Also es ging wirklich erstaunlich schnell um für mein Befinden. Also ich fand die Formel 1-Pause gar nicht schlimm. Also ich fand es hat sich gar nicht gezogen oder so. Ging echt schnell, dadurch, dass die Saison natürlich jetzt auch einen halben Monat früher anfängt als normal. Was natürlich bitter ist, ist dann dieser Monat Pause dazwischen. Das finde ich relativ Quatsch. Also da können sie auch lieber ein bisschen später anfangen, aber da wurden die Pläne natürlich durchkreuzt. Ja, jedenfalls nächste Woche Formel 1 freue ich mich sehr drauf. Bis dahin verabschiede ich mich von meiner Seite. Natürlich wird es nächste Woche auch über die Bundesliga-Partien gehen, das ist klar, aber hauptsächlich halt über die Formel 1. Und damit verabschiede ich mich und sage bis nächste Woche und bis dahin, ciao.
Ja, ich freue mich sehr, nächste Woche die Prediction rauszuhauen zur neuen Formel 1-Saison. Ich fand, es war jetzt doch ziemlich lange ohne Formel 1. Also die Zeit verging vielleicht und kam ein bisschen kürzer vor aufgrund der WM, die noch dazwischen war. Weil sonst ist ja auch einfach mal ein paar Wochen lang einfach gar nichts. Und jetzt war noch die WM und alles dazwischen. Deswegen kam es einem vielleicht ein bisschen kürzer vor. Allerdings bin ich sehr, sehr heiß jetzt auf die neue Saison, habe richtig Bock. Und ja, ich wünsche euch eine gute Woche und denkt immer dran, einfach mal.